das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit heute Morgen um 7 Uhr wurden das Leid und die Zerstörung sichtbar, die der Konflikt um den Gazastreifen den Menschen bringt. Und damit beginnen unsere Tagesthemen. Waffenruhe in Nahost, wie die Menschen in Gaza die Feuerpause nutzten. Abschied an der Absturzstelle, Angehörige trotzen den Kämpfen in der Ostukraine. Entscheidung durch Zeitfahren, Vincenzo Nibali steht als Sieger der Tour de France fest. Nun wird die ganze menschliche Tragödie im Gazastreifen sichtbar. Seit heute früh um 7 Uhr galt eine überraschend von Israel angesetzte 12-stündige Waffenruhe. Die angebotene Verlängerung um 4 Stunden hat die Hamas am Abend abgelehnt. 40 Tote, die meisten davon Soldaten, haben die Israelis bisher zu beklagen. Mehr als 1000 Tote gibt die palästinensische Seite seit Beginn des Konflikts an. Und es ist wahrscheinlich, dass noch gar nicht alle Leichen in den Trümmern gefunden wurden. Sichtbar wird aber nun auch, dass es vor allem die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist, die in diesem Konflikt aufgerieben wird. Stefanie Stoss.
Keine Luftangriffe, keine Raketen. Es ist eine ungewöhnliche Ruhe in den Straßen von Zaajjeh, eine beklemmende Ruhe. 12 Stunden lang sollen die Waffen auf beiden Seiten schweigen. Das Bild, das sich den Menschen in diesem Teil von Gazastadt zeigt, ist ein Bild der Zerstörung. Unser Team trifft die Familie Abu El-Atta, der einige Häuser hier gehören. Die meisten wurden zerstört. Unter den Trümmern auch Familienangehörige wie Salah Abu El-Attas Sohn. Jetzt müssen wir versuchen, unsere Kinder aus den Trümmern herauszubekommen, um auch sicherzugehen, dass es unsere Kinder sind. Wir wollen sie anständig und mit Würde beerdigen und nicht hier unter dem Schutt liegen lassen. In vielen Teilen Gazas ähnliche Bilder. Leichen werden aus den Trümmern gezogen. Etwa 100 sollen es heute gewesen sein. Kurz vor der Waffenruhe wurde dieses Haus in Khan Yunis angegriffen. Eine Großfamilie kam dabei ums Leben. Aber auch diese Bilder erreichen uns aus Gaza. Ein leichtes Aufatmen ist zu spüren. Viele nutzen die Waffenruhe, um einkaufen gehen zu können. Niemand weiß, wann das wieder möglich sein wird. Bald wollen sie hier das Zuckerfest feiern, das Ende des Ramadan. Eine kurze Zeit der Entspannung auch für sie. Auf der anderen Seite der Grenze israelische Soldaten treffen ihre Angehörigen. 40 Soldaten sind bislang ums Leben gekommen. Trauer auch auf israelischer Seite. Niemand kann den Schmerz beschreiben. Ich habe meinen Neffen verloren. So viele sind getötet worden. Wir hoffen, dass der Krieg bald aufhört. Wir wollen Frieden. Familie Levit aus Aschkelon hat die kurze Zeit der Waffenruhe heute für einen Ausflug genutzt. Seit fast 3 Wochen haben sie sich das nicht mehr getraut. Ob die Waffenruhe halten wird, Max und Lena glauben nicht daran. Auch wenn es um 8 Uhr abends heißt, Israel werde die Waffenpause um weitere 4 Stunden verlängern. Bis jetzt hat die Hamas die Waffenruhe immer unterbrochen. Ich würde mir wünschen, dass sie weitergeht, aber zurzeit kann ich es mir nicht vorstellen. In Tel Aviv gehen am Abend mehrere tausend Kriegsgegner auf die Straße. Wegen erneuter Raketenangriffe aus Gaza wird die Demonstration abgebrochen. Die Hamas verweigert eine Verlängerung der Waffenruhe. Der Süden Israels steht erneut unter Beschuss.
Und wir fragen Richard Schneider in Tel Aviv. Richard, Israel hatte die Waffenruhe um weitere 4 Stunden verlängert bis 23 Uhr deutscher Zeit, also mehr oder weniger bis jetzt. Die Hamas hat das abgelehnt. Wie ist im Moment der letzte Stand?
Also eigentlich den ganzen Abend schon feuert die Hamas Raketen und Mörsergranaten ab. Und dabei sind auch 2 Israelis verwundet worden, einer schwer, wie es heißt. Und das wiederum könnte einen Einfluss auf das israelische Sicherheitskabinett haben, das immer noch tagt und überlegt, wie es nun weiter vorgehen soll. Wird es vorschlagen, tatsächlich das Angebot oder die Bitte von John Kerry, eine 7-tägige Waffenpause anzunehmen? Oder wird es sagen, nein, jetzt ist genug, wir müssen wieder zurückschlagen? Bislang scheint das Militär noch nicht wieder angegriffen zu haben.
Richard, damit wir das mal versuchen zu verstehen. Die Hamas gibt ja vor, im Interesse der Gaza-Bevölkerung zu handeln. Warum hat sie dann die Verlängerung der Waffenruhe nicht akzeptiert, um wenigstens für eine Zeit zu verhindern, dass dieses Blutvergießen wieder beginnt?
Die Hamas hat ja klare Forderungen, wie etwa zum Beispiel das Ende der Seeblockade, Öffnung der Grenzen. Und die Hamas braucht auch dringend Geld, weil sie muss ihre Mitarbeiter, ihre Leute bezahlen, was sie nicht kann. Sie hat Angst, dass die Leute dann abspringen und vielleicht zu anderen Organisationen übergehen, zum Islamischen Dschihad oder den Salafisten gar. Das heißt, man denkt bei der Hamas, wir können nur etwas erreichen, wenn wir immer weiter kämpfen. Nur dann können wir dann vielleicht irgendetwas erpressen an Forderungen, dass wir irgendwas bekommen. Wenn wir jetzt aufhören, kriegen wir gar nichts.
Richard Schneider, vielen Dank für diese Erklärung in diesem so schwierigen Konflikt. Gegen das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen gab es auch heute wieder europaweit Proteste. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
In Deutschland forderten mehrere hundert Demonstranten in Berlin, München, Hamburg und Frankfurt: Stopp den Krieg und Freiheit für Palästina. Antisemitische Sprechchöre oder Transparente gab es nicht. Auch in London protestierten bei einer Großkundgebung mehrere tausend Menschen friedlich gegen die israelischen Militärschläge. In Paris versammelten sich ungeachtet eines Demonstrationsverbots rund 5000 Menschen. Nach antisemitischen Ausschreitungen wurden nach Polizeiangaben rund 69 Randalierer festgenommen. Die USA haben ihre Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis geräumt. Etwa 150 Angehörige sind nach Tunesien ausgereist. Die US-Botschaft liegt nahe dem internationalen Flughafen, um dessen Kontrolle rivalisierende Milizen seit längerem kämpfen. Auch die Türkei hat bereits ihre Botschaft geschlossen. Von heute an können im Ausland lebende türkische Staatsbürger ihre Stimme für die Direktwahl des Präsidenten abgeben. So wie hier am Istanbuler Atatürk-Flughafen sind auch an Grenzübergängen und Seehäfen Wahllokale eingerichtet worden. Der eigentliche Urnengang ist am 10. August. Insgesamt sind etwa 2,8 Millionen im Ausland lebende Türken wahlberechtigt. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot im Bürgerkriegsland Südsudan mit Zehntausenden Toten. Der UN-Sicherheitsrat forderte die Weltgemeinschaft zu schneller und großzügiger Hilfe auf. Schon heute litten knapp 1 Million Kinder an schwerer Unterernährung. Eine der Ursachen für die Notsituation sind die andauernden Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen. An mehreren Orten Deutschlands haben Demonstranten heute gefordert, die Grundrechte von Bürgern vor dem Zugriff von Geheimdiensten zu schützen. In Bad Aibling in Bayern gingen etwa 200 Menschen auf die Straße. Der Bundesnachrichtendienst unterhält hier eine Abhörstation und arbeitet Medienberichten zufolge an diesem Standort mit dem US-Geheimdienst NSA zusammen.
Der mutmaßliche Abschuss des Flugzeugs MH17 und die beinahe 300 Toten bedeuten nicht nur eine menschliche Tragödie. Der Abschuss zeigt nämlich auch, dass die Krise in der Ukraine längst international hochgefährlich geworden ist. Und er beschleunigt die Bereitschaft der Europäischen Union zu Sanktionen gegenüber Russland, da die russische Führung offenbar nicht bereit ist, die pro-russischen Separatisten zu disziplinieren und die Grenze für Waffennachschub abzuriegeln. Ein neues Sanktionspaket, also der EU, liegt auf dem Tisch und kann nächste Woche endgültig verabschiedet werden. Währenddessen werden vorerst die letzten Absturzopfer aus der Ukraine in die Niederlande gebracht. Ina Ruck.
Dass ihre Tochter wirklich nicht zurückkommt, das haben die beiden wohl erst hier am Absturzort begriffen. Fatima Dicinski, eine Australierin mit deutschem Pass, war 25 Jahre alt. Wir haben ihr versprochen, dass wir herkommen. Wir hätten viel früher hier sein sollen, viel früher. Ob Fatimas Leiche unter denen ist, die bereits geborgen sind, wissen ihre Eltern nicht. Die Identifizierung der sterblichen Überreste kann Monate dauern. Auf dem Flughafen Charkiw verlud man heute die vorläufig letzten Särge. Wer die Schuld trägt am Absturz der MH17, das ist noch immer nicht bewiesen. Doch vieles deutet darauf hin, dass pro-russische Separatisten die Maschine abgeschossen haben. Die Ausweitung der EU-Sanktionen wurde heute im russischen Staatsfernsehen scharf kritisiert. 15 weitere Personen haben nun Einreiseverbot in die EU. Die Chefs von Inlands- und Auslandsgeheimdienst, auch Tschetscheniens Republikchef Kadyrov ist dabei. Und schon kommende Woche könnte Brüssel Wirtschaftssanktionen verhängen. Europa schneide sich mit Sanktionen ins eigene Fleisch, sagt ein Außenministeriumssprecher. Denn es gefährde die gemeinsame Arbeit, etwa den Kampf gegen den Terror. Das sei unverantwortlich. Soll heißen, Moskau droht, sich aus internationalen Programmen zurückzuziehen. Ein Regionalpolitiker, ebenfalls neu auf der Liste, wirkt dagegen beinahe beleidigt. Nach Olympia, wo unser Land doch gezeigt hat, wie friedliebend es ist, wirken Sanktionen doch einfach albern. Mir erscheint das alles sehr unpassend. Die Herren in der EU sollten lieber zur Kenntnis nehmen, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine wir schon aufgenommen haben. Tausende. Tatsächlich flieht, wer kann, aus den umkämpften Gebieten. Rund um die noch immer von Separatisten gehaltenen Städte Donetsk und Lugansk gab es auch heute heftige Kämpfe. Dieses Video zeigt einen Grad-Raketenwerfer. Er gilt als sehr ungenaue Waffe. Beide Konfliktparteien setzen ihn ein. Immer wieder schlagen Grad-Raketen auch in Wohngebieten ein. Der Einsatz von Grad in besiedelten Gebieten verstößt gegen internationale Regeln. Doch daran hält sich hier niemand, auch nicht die ukrainische Armee. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Kiew dafür scharf kritisiert.
In oder bei Donetsk, Teil davon haben wir gerade gesehen, soll es derzeit auch Gefechte geben, meine Damen und Herren. Aber das genauer aus dem unmittelbaren Kampfgebiet zu beschreiben, das ist lebensgefährlich. Und deshalb steht unsere Korrespondentin Golenia Tai jetzt auf dem Dach eines Hotels in Donetsk, in das sich die internationale Presse zurückgezogen hat. Golenia, was können Sie denn aus Ihrer Perspektive jetzt zur Stunde über diese Kämpfe sagen?
Nun, die ukrainische Armee hat ja heute gemeldet, dass man immer weiter in Richtung Donetsk vorrücke. Und wir bemerken hier tatsächlich, dass die Einschläge mit jedem Abend näher kommen. Wir haben in den vergangenen 24 Stunden wirklich im 10- bis 15-Minuten-Takt, im 30-Minuten-Takt Einschläge gehört, Artilleriefeuer, vereinzelt auch Maschinengewehrfeuer. Wir haben heute in den Vororten von Donetsk gefilmt und haben vereinzelt gesehen, die Wohnhäuser zerstört worden sind. Das ist eine punktuelle Zerstörung gewesen. Das waren keine ganzen Straßenzüge, die zerstört worden sind. Und wenn wir die Einwohner gefragt haben, wer dafür verantwortlich ist, dann waren sie entzweit. Die einen haben auf die Ukraine gezeigt, die anderen auf die Separatisten. Und die habe ich heute beobachten können. Die verstärken heute ihre Stellungen in der Stadt. Ich habe einmal gesehen, wie sie tiefe Gräben wirklich ausgehoben haben. Und die Stadt ist wirklich menschenleer. Sie ähnelt eigentlich immer mehr einer Geisterstadt. Ich habe heute viele Reisende gesehen am Bahnhof von Donetsk, die die Stadt verlassen, die sich auch sehr ratlos vorkommen und sagen, warum gibt es eigentlich keine humanitären Korridore? Und viele, mit denen wir sprechen, sagen, in den nächsten 2-3 Wochen, vielleicht auch früher, steht hier eine Entscheidung bevor.
Golenia, vielen herzlichen Dank für die Information und Dank dafür, dass Sie von dort aus berichten, was nicht einfach ist. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Sport. Heute war ja der vorletzte Tag der Tour de France. Und auch wenn praktisch schon feststeht, dass ein Italiener die berühmte Frankreich-Rundfahrt gewinnen wird, sind die Deutschen erfolgreich wie selten, Katja Wunderlich.
Denn vor dem morgigen Schlussstück stehen jetzt schon 6 Etappensiege deutscher Radprofis bei der diesjährigen Tour de France fest. Und das gab es bisher nur in den Jahren 1977 und 2013. Für den jüngsten Erfolg sorgte heute der dreifache Weltmeister Toni Martin. Beim einzigen Zeitfahren dieser Tour wurde der gebürtige Cottbusser allen Erwartungen gerecht und ließ auf dem 54 Kilometer langen Teilstück von Bergerac nach Périgueux im Südwesten Frankreichs die Konkurrenz deutlich hinter sich.
Zweifellos war er der gefragteste Mann des Tages. Toni Martin umlagert nach seinem Sieg im Zeitfahren, auf das er sich seit Monaten akribisch vorbereitet hatte. Als 50. der Gesamtwertung machte sich der dreimalige Zeitfahrweltmeister am frühen Nachmittag auf das Unternehmen Etappensieg. Und dies gelang dem 29-Jährigen mit beeindruckender Fahrtechnik. Im Ziel nach 54 Kilometern hatte Martin mehr als 1,5 Minuten Vorsprung auf die besten Konkurrenten. Es war der insgesamt 6. Etappensieg eines Deutschen auf dieser Tour. Das gab es bisher nur 2-mal. Aber im Schatten der Doping-Vergangenheit des Radsports ringen die deutschen Tourstarter im eigenen Land weiter um Anerkennung.
Ich glaube, wir haben wirklich gezeigt, dass die Radsportnation Deutschland ganz, ganz vorne in der Welt anzusiedeln ist. Und dass sich der lange Weg, der lange Kampf, den wir doch seit etlicher Zeit führen, gelohnt hat.
Für den überlegenen gesamtführenden Italiener Vincenzo Nibali wird die Schlussetappe in Paris wie üblich nur noch eine Paradefahrt.
Keine Paradefahrt, aber einen aus deutscher Sicht historischen Lauf gab es heute in Ulm zu bestaunen. War doch Frank Emmelmann bisher der deutsche Rekordhalter in der Königsdisziplin der Sprintathleten, der Distanz über 100 Meter. 1985 hatte der Magdeburger dafür 10,6 Sekunden gebraucht. Heute verbesserte der gebürtige Hanauer Julian Reuß, 26 Jahre alt, diese Rekordmarke bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften um eine Hundertstel Sekunde.
Als sein Rekordvorgänger vor 29 Jahren die 100 Meter in 10,06 Sekunden sprintete, war Julian Reuß noch gar nicht geboren. Jetzt ist er der schnellste Deutsche aller Zeiten. Im Halbfinale der deutschen Meisterschaften in Ulm verbesserte der Mann vom TV Wattenscheid 01 die Bestmarke um eine Hundertstel auf 10,05 Sekunden.
Richtig geil natürlich. Also man weiß, man hat gute Bedingungen, man ist in Form kurz vor der Obermeisterschaft. Und wenn man dann die Topform hat, dann weiß man, dass man schnell laufen kann.
Im Finale war Reuß noch stärker. Bei unzulässigem Rückenwind sicherte er sich in 10,01 Sekunden den Titel. Ein historisches Meisterstück gelang auch Markus Rehm vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Bei der heftig diskutierten ersten Teilnahme eines Athleten mit Behinderung gewann der Paralympicsieger von 2012 den Weitsprung mit beeindruckenden 8,24 Meter, Platz 5 in Europa. Ob Rehm aber auch bei der EM Mitte August in Zürich starten darf, ist derzeit noch offen.
Im Duell der Mercedes-Piloten um den WM-Titel in der Formel 1 bleibt Nico Rosberg auf der Erfolgsspur. Beim Qualifying für den Großen Preis von Ungarn fuhr er mal wieder die schnellste Runde und wurde mit der Pole-Position im morgigen Rennen belohnt. Neben ihm von Platz 2 startet der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel. Rosbergs Teamkollege und momentane WM-Zweite Lewis Hamilton ist dagegen weiter vom Pech verfolgt. Nach Startplatz 20 wegen eines Drehers in der vergangenen Woche schied er dieses Mal wegen eines Motorschadens verfrüht aus. Er startet morgen am Ende des Feldes von der Boxengasse aus ins Rennen.
Die Silberpfeile bleiben auch auf dem Hungaroring das Maß der Dinge, zumindest einer der von Nico Rosberg. Denn der zweite, der von Lewis Hamilton, geht in Flammen auf. Ein kapitaler Motorschaden wirft Hamilton aus der Zeitenjagd und ans Ende des Starterfeldes.
Natürlich hilft das enorm, ja klar, in meinem Duell mit ihm. Aber so möchte ich jetzt nicht unbedingt in das morgige Rennen reingehen. Ja, mir wäre lieber ein direktes Duell mit dem, und so wie wir es jetzt in der Vergangenheit oft auch hatten.
Danach wird Sebastian Vettel Rosbergs härtester Verfolger. Doch das Defizit in der Motorleistung des Titelverteidigers nutzt Rosberg und unterbietet Vettels Vorlage am Ende doch deutlich. Damit startet Nico Rosberg zum 6. Mal in dieser Saison von der Pole Position.
Und hier die Lottozahlen. 14, 26, 28, 30, 33, 38. Die Superzahl, die 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, und wenn wir schon beim Lotto sind, eine Art Sechser im Lotto, das braucht man morgen auch beim Wetter, denn es werden wohl nur einige wenige ohne Donnerwetter durch den Sonntag kommen. Sven, habe ich recht?
Ja, Thomas, die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich groß, dass man was, jetzt hätte ich es fast sehr umgangssprachlich formuliert, auf die Rübe bekommt. Aber jetzt erlaube ich mir das und sage das auch einfach so. Trotzdem werden auch Menschen sagen, da ist ja gar nichts los gewesen am Himmel. Und so ein bisschen ähnlich war es auch heute. Und das möchte ich gleich mit eindrücklichen Zahlen zeigen. Zunächst allerdings möchte ich auch mal ein Bild zeigen. Und zwar von Weilburg an der Lahn, aufgenommen von Christoph Weber. Und Sie sehen, wie wunderbar das heute Morgen aussah. Der Sonnenaufgang, die Nebelfelder im Tal drin. Aber die Temperaturen waren ziemlich durchschnittlich, ziemlich typisch für den Sommer. Und wenn es dann Nebel gibt, dann zeigt das schon an, dass es sehr feucht und dann tagsüber eben auch sehr schwül wird. Und wir gucken mal auf das Satellitenbild von heute Morgen. Und Sie sehen hier in der Mitte und im Norden Deutschlands diese flachen Wolken. Das sind alles Nebel- und Hochnebelwolken. Und jetzt lassen wir den Film anlaufen und Sie sehen, wie rasch sich das auflöst. Dann wurde es freundlich und dann schossen hier wieder die Gewitter in die Höhe. Und auf dieses Gewitter hier im Harz möchte ich speziell zeigen. Ich zeige Ihnen zwei unterschiedliche Orte. Ilsenburg heute 95 Liter Regenwasser innerhalb von 2 Stunden, 60 in 30 Minuten. Gleichzeitig 8 Kilometer weiter in Wernigerode praktisch nichts. Also daran sehen Sie, wie riesig die Unterschiede bei solchen Gewitterlagen sein können. Schnell durchs Wetter in der kommenden Nacht. Die Gewitter lassen nach. Im Süden regnet es weiter, teils mit Blitz und Donner. Morgen früh die Temperaturen zwischen 14 und 19 im Rügener Raum, auch bei nicht unter 20. Das wäre eine Tropennacht. Morgen Vormittag nur einzelne Gewitter, im Süden der Regen, Sonne schön, aber nachmittags fängt es dann in der Osthälfte Bayern, Thüringen, Sachsen, später Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern an und da können sehr kräftige Gewitter niedergehen. Temperaturen ganz im Osten bis 32, im Dauerregen im Süden nur 20 Grad, der Wind schwach aus unterschiedlichen Richtungen und das sind zum Schluss die Aussichten. Man sieht es, der äußerste Norden sieht ganz gut aus, sonst geht es weiter mit diesen Schauern und Gewittern, es bleibt aber warm. Kurzum, Thomas, schwülwarm mit Schauern und Gewittern, aber so langsam haben wir uns in der Tat dran gewöhnt.
Vielen herzlichen Dank, lieber Sven, für diese Vorhersagen, meine Damen und Herren. Damit sind wir schon am Ende der Tagesthemen, allerdings nicht ohne eine letzte aktuelle Nachricht, wie unser Korrespondent uns nämlich gerade meldet, hat das israelische Sicherheitskabinett beschlossen, die humanitäre Waffenpause um weitere 24 Stunden zu verlängern. Das heißt also bis Sonntag um Mitternacht. Jetzt folgt hier das Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau geht um kurz vor 1 auf Sendung. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Kommen Sie gut durch die Nacht.